Götze trifft, Hummels köpft und Dortmund gewinnt ein immens wichtiges Spiel im Kampf um den Champions League Platz. Und wieder einmal ohne Gregor Kobel. Die Verletzung des Stammkeepers gibt Rätsel auf. Dafür zeigt die Formkurve des Dortmunder Kapitäns wieder nach oben. Außerdem, die Kadernominierung des DFB entwickelt sich zum Armutszeugnis für den BVB. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir starten sozusagen, wie heißt das so schön, in die Länderspielpause. Wobei der Begriff ist ja eigentlich nicht richtig. Es ist ja eher eine Bundesliga-Pause. Es stehen Länderspiele an, aber für die allermeisten Dortmunder Borussen bedeutet dies dann doch eine Pause, denn es sind sehr wenige dabei. Genau genommen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft nur ein BVB-Spieler, nämlich Niklas Füllkrug. Wir hatten ja in der vergangenen Woche, da war es noch nicht ganz offiziell, schon mal so leicht in diese Richtung getippt. Und die anderen haben, ich will nicht sagen frei, die müssen zu Hause bleiben, die müssen in Dortmund trainieren. Aber ich kenne jemanden, der wird jetzt auch in den kommenden Tagen nicht frei haben. Hallo Manni Sedlbauer.
Hallo Olli, hallo an euch da draußen. Ja, interessant, was du gerade gesagt hast. Das habe ich mir noch nie so durch den Kopf gehen lassen mit dieser Länderspielpause, ja, dass diese Begrifflichkeit ja eigentlich eine falsche ist. Sebastian Kehl hat lustigerweise von der Winterpause kurz gesprochen in der Mixzone nach dem Spiel. Der war komplett falsch, aber ja. Du hast recht, es ist Bundesliga-Pause.
Es ist Bundesliga-Pause und das bedeutet, dass der BVB zunächst mal durchatmen kann, rein ergebnistechnisch gesehen. Denn es war ja klar schon vor dem Spiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt, dass jetzt sowas wie die Wochen der Wahrheit für die Mannschaft von Edin Terzic anbrechen werden. Es kommen starke Gegner und der erste war jetzt Eintracht Frankfurt, eine Mannschaft mit internationalen Ambitionen, für die es in dieser Saison auch nicht besonders rund gelaufen ist, die sich aber in den letzten Wochen gesteigert hat. Und man wurde als Anhänger von Borussia Dortmund, könnte ich mir vorstellen, am Sonntag im Signal Iduna Park so ein bisschen durch ein Wechselbad der Gefühle geschickt. Man kann dann natürlich nach dem Schlusspfiff sagen, Ende gut, alles gut. Ganz so einfach machen wir beide uns es hier natürlich nicht. Allerdings, wenn wir uns das Spiel noch mal vor Augen führen, Manni, der Start von Borussia Dortmund in diese Partie hinein, der war gar nicht so schlecht und der erinnerte auch ein klein wenig an das, was der BVB unter der Woche gegen die PSV Eindhoven abgeliefert hat, als man in den ersten, 25 bis 30 Minuten fand ich zumindest sowas wie die stärkste Vorstellung in diesem Kalenderjahr abgeliefert hat, vielleicht sogar die stärkste Vorstellung in dieser Spielzeit gegen Eintracht Frankfurt, ähnlich guter Beginn und Manni, dann gab es eine kalte Dusche, einmal mehr begünstigt, eingeleitet durch einen dieser individuellen Fehler, die manchmal wirklich schwer zu erklären sind. Also versuch du es doch bitte.
Das ist jetzt eine Mammutaufgabe. Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht zu sagen, dass dieser Start wirklich sehr, sehr vielversprechend war. Also man war wahnsinnig dominant, auch in den Aktionen relativ ballsicher. Das war ja in der jüngsten Vergangenheit auch nicht immer der Fall. Und dann, was man auch einfach hervorheben muss, stand halt auch mit Eintracht Frankfurt mal eine Mannschaft auf dem Platz, eine Mannschaft aus den Top 6 der Bundesliga. Das hatte Borussia Dortmund bis dahin ja in der Bundesliga noch nicht. Da standen dann eben auch Namen auf dem Platz wie Robin Koch, Trapp, Larsson, Skiri, Mario Götze natürlich bei seiner Rückkehr in Signal Iduna Park, ja. Ansgar Knauf, Marmoush, von dem ich sehr, sehr viel halte. Und das war dann eben auch mal eine große Aufgabe auch für den BVB und die haben sie sehr, sehr gut gemeistert. Ja, und dann hast du es auch angesprochen, BVB kommt sehr, sehr gut rein ins Spiel, agiert wahnsinnig dominant und dann schlägt der Eintracht Frankfurt Verteidiger, ich glaube Pacho war es, einfach mal die Kugel lang nach vorne Und dann Kevin Schlotterbeck verschätzt sich der, Nico Schlotterbeck, Verzeihung, nicht sein Bruder hat gespielt, Nico Schlotterbeck verschätzt sich da im Duell mit Marmoush auf Höhe der Mittellinie ja komplett und schickt dann sozusagen Mats Hummels ins 1 gegen 1 gegen Marmoush. Und ja, dass das nicht die beste Idee war, ich glaube, das mussten wir...
Spezialdisziplin.
Ja, ich glaube, das wussten wir zu dem Zeitpunkt dann alle. Und dann hätte sogar Alex Kobel noch herausragend und dann beim Nachschuss von Mario Götze war er dann ja machtlos. Also man kann sagen, individueller Fehler, aber der BVB, so fand ich es zumindest, hat sich nicht wahnsinnig stark davon beirren lassen. Wie hast du es gesehen?
Nein, definitiv. Ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, schlimmste Bedenken, weil es ist ein klein bisschen Déjà-vu-Erlebnis gewesen. Nico Schlotterbeck, der ja auch bereits gegen die TSG Hoffenheim mit einem nicht unerheblichen Patzer vertreten gewesen ist, dass sich die Mannschaft davon insgesamt runterziehen lässt. Ob es jetzt mittlerweile daran liegt, dass der BVB durchaus Erfahrungswerte gesammelt hat, sozusagen sich eine eigene Expertise zurechtgelegt hat. Wie gehe ich mit katastrophalen individuellen Fehlern um? Wie schaffe ich es, mich davon nicht psychisch runterziehen zu lassen? Das sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, solche Dinger passieren leider Gottes immer wieder und das ist sicherlich auch ein Teil dieser Probleme, die Borussia Dortmund in der laufenden Saison hat, wo man, finde ich, zumindest noch nicht so hundertprozentig sagen kann, ob man die jetzt nachhaltig in den Griff bekommen wird. Fakt ist aber auch, anschließend wurde, nachdem dann Eintracht Frankfurt wirklich in den unmittelbaren Minuten nach diesem 1:0 durch Mario Götze schon am Drücker war, danach allerdings kam der BVB wieder stärker ins Spiel, war relativ dominant. Dann gab es ja auch durchaus Möglichkeiten, also beispielsweise diesen Kopfball von Füllkrug, den Pascho dann klären konnte. Malen war dann sicherlich der Schlüssel, dass es dann trotzdem mit dem Ausgleich geklappt hat, trotz dieses blöden Rückstandes, den man sich da gefangen hatte. Interessant übrigens in dieser Situation vor dem Ausgleich, Nico Schlotterbeck, auch das muss man ja sagen, wenn man ihn schon kritisiert, auch er persönlich lässt sich von diesen Patzern nicht runterziehen. Das war auch schon gegen Hoffenheim so und das war auch nochmal gegen Eintracht Frankfurt jetzt so, denn er schlägt diesen Diagonalball rüber auf Donny Malen und diese Diagonalbälle, das habe ich immer wieder beobachtet in der Fußball-Bundesliga in den letzten Wochen in verschiedenen Spielen, sind wirklich ein gutes Mittel, um eine Abwehr auseinanderzunehmen. Denn von einmal der Ball von der linken Seite ganz rechts herüberkommt, dann führt das dazu, dass mehr oder weniger die komplette Verteidigung den Kopf dreht in Richtung des Passempfängers und so erkläre ich es mir, dass Karim Adeyemi, als dann wirklich dieses schöne Zuspiel, wirklich ein mustergültiges Zuspiel von Donny Malen kam, dass Karim Adeyemi da völlig frei war und dann das 1:1 markieren konnte. Also da war Borussia Dortmund in der Lage, die Antwort zu geben. Im weiteren Verlauf des Spiels war es so, dass eigentlich der BVB zwischendurch mal wieder so ein paar Unsicherheiten hatte. Nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte kam man dann so ein bisschen aus dem Tritt. Dann ging so etwas die Dynamik auch im Offensivspiel verloren. Das ist ein Phänomen, Manni, das man auch schon gegen Eindhoven nach dieser starken Anfangsphase hat beobachten können.
Ja, was ich gegen Eindhoven da auch festgestellt habe, war, dass die Spieler wirklich an ihre Grenzen gegangen sind. Also auch bei diesen Auswechslungen, die es dann relativ früh auch im Spiel gab, wie zum Beispiel bei Julian Brandt oder so, die waren wirklich komplett ausgelaugt. Also da merkt man dann vielleicht schon auch bei dem einen oder anderen, jetzt zum Beispiel auch bei Julian Brandt, dass er einfach längere Zeit auch raus war und dem diese absolute Wettkampfhärte fehlt. Das reicht vielleicht, um das jetzt mal böse zu sagen, gegen Mannschaften, gegen irgendwelche Kellerkinder in der Bundesliga, wo man sehr viel selbst den Ball hat und gar nicht so viel gegen den Ball selbst arbeiten muss. Aber jetzt gegen Eindhoven als auch gegen Frankfurt war es halt, glaube ich, vom Spiel her und von den Gegenspielern auch einfach intensiver. Und ja, so erkläre ich mir so ein bisschen diesen Abfall wenn man so will. Auch wenn der BVB das natürlich dann schon auch, fand ich, mit Einsatz und Willen so ein Stück weit rumgerissen hat.
Ja.
Und für mich auch mit so ein bisschen entscheidend auf jeden Fall den Sieg so auf den Weg gebracht, war tatsächlich diesmal, wir haben ihn in den letzten Wochen und wahrscheinlich sogar Monaten so oft kritisiert, war aber tatsächlich für mich auch mal ein Lichtblick der BVB-Kapitän, Emre Can.
Für das mich, fand ich auch.
Für mich zumindest vom Einsatz her, Olli, sehr, sehr ordentlich. Und auch am Ball weitestgehend fehlerlos, oder?
Ja, er hat, ich fand, einige sehr gute Pässe gespielt. Das waren Pässe, die ihre Anspielstationen gefunden haben. Das waren durchdachte Pässe, die den Spielaufbau belebt haben. Ich fand ihn sehr präsent. Er hatte eine relativ gute Körpersprache. Auch das war in den vergangenen Wochen nicht immer so der Fall bei ihm. Das könnte natürlich etwas sein, wenn er diese Form weiter ausbauen sollte, was ein ganz, ganz großes Fund wäre, tatsächlich im Kampf um diese Champions League Qualifikation. Man muss ja sagen, man wahrt die Chancen unverändert, nur die Aufgaben in den kommenden Wochen, die werden dann natürlich noch schwerer werden, unter anderem die erste Aufgabe, die dann auswärts wartet, am Ende dieser Länderspielpause, der deutsche Klassiker, der vielleicht jetzt in der Situation, in der sich beide Vereine aktuell befinden, diese Bezeichnung nicht so ganz verdient, aber ihr alle wisst, was gemeint ist, der BVB beim FC Bayern, und da hat es ja häufiger auch schon mal, ich sag mal, Probleme mit dem Selbstvertrauen gegeben, wenn man dort angetreten ist, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Man könnte auch sagen, die Hosen sind da mehrfach voll gewesen. Aber dann ist natürlich wichtig, dass du dich auf ein stabiles Gerüst verlassen kannst. Und Emre Can ist da schon auf dem Weg zur Besserung. Und das hat er anschließend, wir hatten dann die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Das hat er anschließend, und das fand ich ganz interessant. Und dann kann man immer auch so ein bisschen das Selbstvertrauen von den Spielern messen. Das hat er dann selber auch so formuliert, dass er ganz zufrieden durchaus mit sich sei und dass er eigentlich schon sich seit Wochen auf dem Weg der Besserung wähnt, auch wenn wir, er hat jetzt keinen von uns beiden, also weder Manni dich noch mich persönlich angesprochen, aber ja, wer weiß, er hat jedenfalls keine Namen genannt, auch wenn wir, wie er sich ausgedrückt hat, das mitunter etwas anders beurteilt haben, aber wie gesagt, das würde ich durchaus auch als Lichtblick verbuchen.
Du Olli, auch, lass doch gerne mal reinhören, was er gesagt hat, wenn du es eh schon ansprichst, Teil hast du jetzt schon so auf den Weg gebracht, aber lass mal in den kompletten Ton reinhören zu Chans Selbsteinschätzung.
Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer eigenen Leistung heute?
War gut, war im Großen und Ganzen mal gut. Letzte Wochen wird es wieder besser. Und, aber das Entscheidende ist die 3 Punkte. Die Mannschaft, das sage ich schon mal wieder. Und, aber trotzdem war es von mir heute ganz okay. Es war nicht alles schlecht. Gegen Hoffenheim habe ich ein schlechtes Spiel gehabt, aber sonst, ich kann das immer gut einschätzen. Ihr schreibt ja immer ein bisschen euer Teil, ich denke mir mein Teil. Ich bin jetzt schon lange dabei und ich kann das gut einschätzen. War nicht alles schlecht, war nicht alles gut, aber heute war es, finde ich, ganz okay, würde ich sagen. Und so kann es weitergehen und das ist auch mein Anspruch.
Und wir hörten den Kapitän der Dortmunder, Emre Can, der sagt, naja, es war nicht alles gut, es war aber auch nicht alles schlecht. Und im Spiel gegen Frankfurt war er auf jeden Fall mit seiner Leistung zufrieden. Es war relativ okay. Und ich glaube, das unterschreiben wir alle. Ich hoffe, ihr da draußen auch so. Es war einfach eine engagierte Leistung. Und was ich auch hervorheben muss, sind dann auch schon noch die Nerven. Olli, du hast die Einstellung angesprochen, die er an den Platz gelegt hat, die man ihm eigentlich tatsächlich selten absprechen kann. Aber dann dieser Elfmeter auch in der, es war glaube ich schon die Nachspielzeit, richtig, Olli?
Ja, genau. Ja,
in der Nachspielzeit, vor allem auch nach den letzten Wochen, wo er so viel Kritik bekommen hat, dass er dann einfach auch mit dieser vermeintlich rote Karte, ich glaube, wir sind uns da auch einig, es war keine, oder Olli? Wie siehst du es?
Ja, wir beide sind uns da einig. Mario Götze würde uns da allerdings entschieden widersprechen.
Ja.
Nein, aber wir können das natürlich auch noch mal kurz aufklären, diese Situation. Was heißt aufklären? Zumindest können wir mal schildern, wie sie wir empfunden haben. Und ich meine, das hat ja doch auch für einigen Wirbel gesorgt. Allein durch die Abfolge erstmal rot, schockschwere Not. Natürlich bei den BVB-Verantwortlichen, bei Edin Terzic an der Seitenauslinie. Ich habe den gerade beobachtet in der Situation und auch beim Publikum. Da war auf einmal so ein Stimmungsbruch drin, so nach dem Motto, oh, bitte jetzt das nicht. Aber wie gesagt, das ist eine Situation gewesen und auch die Handlungsweise des Schiedsrichters Tobias Stieler, die hat durchaus für Aufregung gesorgt und deshalb ist uns das hier auch ein Aufreger der Woche wert.
Aufreger der Woche.
Also, dann bröseln wir das doch nochmal auf, was da passiert ist in der 85. Spielminute, also relativ spät im Spiel. Deshalb, man weiß nicht unbedingt, ob das jetzt einen derartig massiven Einfluss auf die Partie genommen hätte. Psychologisch wäre es auf jeden Fall eine Schwächung für Borussia Dortmund gewesen, wenn Emre Can dort runtergemusst hätte. Also, der BVB ist mit 2:1 in Führung gegangen. Schöner Flugkopfball von Mats Hummels. Und dann ging Emre Can ja mit gestreckten Beinen gegen El Yeskiri vor. Schiedsrichter Tobias Stieler war sich in seiner spontanen Reaktion sehr, sehr sicher offenbar, zückte direkt die rote Karte. Ja, und dann gab es halt Debatten, dann gab es halt Diskussionen und dann ging er raus in die Review Area der Schiedsrichter und nahm seine Entscheidung zurück und entschied auf Gelb um. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, Mario Götze hat gesagt, also für ihn sei das eine klare rote Karte gewesen. Dann hat er gesagt, und ihm geht es auch gar nicht darum, ob da jetzt eventuell Absicht vorgelegen hätte. Das möchte er Emre Can da auch nicht unterstellen. Aber er meinte, ja, wenn der Schiedsrichter diese Entscheidung, rot zu zücken, korrigiert, dann müsste es sich schon, sonst hätte er es nicht korrigieren dürfen, um eine klare Fehlentscheidung handeln. Und das sei, so Götze, definitiv nicht der Fall. Er sagte, es ist ein gestrecktes Bein gewesen. Und wörtlich, wenn er, also Can, Schiri trifft und Skiri dabei steht, dann fällt der 6 Monate aus. Also, ich glaube, so ein klein bisschen Frust über die Niederlage spielte damit rein, dass er ein derartig auch verbal hartes Urteil da gefällt hatte. Manni, wie hast du die Szene gesehen und vor allen Dingen, wie bewertest du sie?
Ja, ähnlich. Also ich habe mich darüber gewundert, wie Götze die Szene eingeschätzt hat. Ich bin da anderer Meinung, aber im Kern kann ich ihm schon ein Stück weit recht geben. Also Fakt ist für mich, ich habe dann auch sofort auf einen Monitor geguckt, der bei oben auf den Pressetribünen ja auch überall stehen, und habe dann in der Wiederholung eigentlich, also im ersten Moment dachte ich in der Realgeschwindigkeit, der hat doch nur Ball gespielt, also ich dachte nicht mal, dass es ein Foul gewesen wäre, und dann in der Wiederholung konnte man schon erahnen, ja, das ist vielleicht doch eine knappe Geschichte, und ich dachte, weil Stieler unmittelbar daneben stand, dass er vermutlich einen sehr, sehr guten Blick drauf gehabt haben muss, aber ich habe dann eigentlich ja das gesehen, was wir alle gesehen haben, dass Emre Can zuerst den Ball spielt und dann Skiri natürlich schon auch trifft und ja, man muss schon sagen, also wie Emre Can in diesen Zweikampf geht, er hatte jetzt Glück, wie gesagt, für mich keine rote Karte, weil er erst den Ball spielt, aber das war wirklich eine Sekundensache und ich kann da einen Mario Götze, der natürlich auch emotional geladen war nach dem Spiel, so ein Stück weit schon verstehen, dass er sagt, ey, wenn der ein, zwei Millisekunden später kommt, dann passiert da viel, viel mehr und dann ist der Skiri schon auch mal ein paar Wochen verletzt, vor allem, weil auch dieses Bein einfach durchgestreckt bleibt in der Aktion, aber wie gesagt, ich finde das dann in der Situation auch gut zu sagen, hey, nee, das war keine rote Karte, weil es in meinen Augen einfach auch keine war. Hast du
also
Einsprüche?
Ich würde da mitgehen, ich würde da definitiv mitgehen. Und ich glaube, also insofern kann ich Mario Götze dann ein klein wenig verstehen. es ist durchaus interpretationsfähig. Ja. Also insofern, wenn er dann sagt, ja Moment, wenn es interpretationsfähig ist, wenn man eventuell hätte gelb zeigen können, eventuell hätte rot zeigen können und Stieler natürlich zunächst rot gezeigt hat, dann würde es sich nicht seiner Ansicht nach um eine klare Fehlentscheidung handeln. Ja. Also diese Argumentation ist nicht ganz vom Tisch zu fegen.
Ja, und es ist ja schon ein Stück weit auch gefährliches Spiel gewesen, oder? Oder wie siehst du es? Also ich meine, sicher zu sein, ja, dass du diese Millisekunde vor dem anderen am Ball bist, das konntest du ja gar nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit einstufen, diese Situation.
Ja, genau. Also man kann es durchaus als rohes Spiel interpretieren und dann wäre es rot. Und ich glaube schon, dass er ein klein wenig Glück gehabt hat, Emre Can, dass der Unparteiische es nicht getan hat. Auch wenn nach Ansicht der Bilder, wenn ich die Szene so sehe und wenn ich dann nochmal die Wiederholung sehe und dann eine Entscheidung treffen würde, ich auch nicht rot gegeben hätte. Ja. Aber es war ein gestrecktes Bein. Edin Terzic, ganz interessant, bemühte anschließend dann in erster Linie die Intention von Emre Can und die Intention sei es gewesen, er spielt klar den Ball und das sei, so Terzic, ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Bewertung. Auch diese Aussage ist wieder etwas interpretationsfähig, denn was nützt die beste Intention, wenn es dann hinterher nicht klappt? Es hat geklappt, er hat den Ball gespielt und insofern ist es, finde ich, vertretbar, da nur gelb zu zeigen. Ich bleibe aber dabei, wenn er vorher rot gezückt hat, ist es ein klein bisschen schwierig, nach der Anordnung, wann der VAR zum Einsatz kommen soll und wann nicht, nämlich bei einer klaren Fehlentscheidung, sich dann noch umzuentscheiden. Aber wir wollen uns darüber nicht beschweren, denn ich finde, mit einem anderen Punkt, den Emre Can ja auch noch erwähnt hat, hat er durchaus recht. Ich glaube auch, es gibt in der Bundesliga grundsätzlich eher zu viele als zu wenig Platzverweise. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch ein bisschen Anhänger der englischen, vielleicht etwas robusteren, etwas körperbetonteren Variante, doch ein bisschen laufen zu lassen.
Ja, das hat Emre Can ja auch dann danach zu uns gesagt. Ne? Der meinte, in England gibt es dafür wahrscheinlich nicht mal einen Freistoß oder ein Foulspiel. Und ja, ich glaube, da können wir ihm auch recht geben. Ich glaube, unterm Strich können wir sagen, in der Situation dann durchaus schon auch Glück, weil so eine ganz, ganz glasklare Fehlentscheidung war es vielleicht aufgrund des doch gefährlichen Spiels nicht unbedingt. Aber ich glaube, so war es auf jeden Fall am fairsten und ich glaube, so kann man das auf jeden Fall bewerten. Und ich eigentlich hin wollte, bevor wir jetzt abgedriftet sind, zu sagen, dass man herausheben muss bei Emre Can, dass er durch diese ganze Kritik in den letzten Wochen, auch durch diese vermeintlich rote Karte, ja schon bestimmt Unruhe in ihm war, klar auch Unzufriedenheit. Und dass du dir dann aber in der 90. Minute den Ball schnappst, da gehört in meinen Augen auch ein bisschen was dazu.
Ja, definitiv. Also da musst du, sagen wir mal, schon einen starken Charakter haben. Da musst du sagen, in der Situation, gerade eben vor ein paar Minuten, diese strittige Szene mit dem Fastplatzverweis gut überstanden, die anschließenden Diskussionen mit den Frankfurtern, unter anderem mit Mario Götze, der sich ja da auf dem Feld auch schon zu Wort gemeldet hatte, und dann zu sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung, ich weiß, worum es geht, ich mache diesen Strafstoß dann rein. Das muss man deutlich sagen, das spricht für ihn, denn du hast es völlig recht, Manni. Erinnern wir uns doch mal zurück, wie oft ist in dieser Saison über Emre Can debattiert worden. Er wurde als absoluter Schwachpunkt vielfach in den Analysen ausgemacht. Wie oft wurde immer wieder der Name von Edson Álvarez erwähnt, der ja eventuell hätte verpflichtet werden können im vergangenen Sommer, wo man sich dann doch von Seiten des Trainers für Emre Can stark gemacht hat, gesagt hat, das ist mein Mann fürs zentral defensive Mittelfeld. Dann konnte er lange Zeit diese Form, die er in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit gezeigt hatte, nicht halten und wollte manchmal auch ein bisschen zu viel machen, aber er lässt sich nicht unterkriegen. Und das ist etwas, wo man einfach sagt, Chapeau, Emre Can. In einer nicht ganz einfachen Situation hat er dann sozusagen für die endgültige Entscheidung gesorgt in diesem hart umkämpften Spiel.
Vielleicht ist Emre Can auch einfach jemand, der auch so ein Stück weit auch mit seinen Aufgaben wächst, ne? Wie der BVB ja man zuletzt so den Anschein haben konnte, dass dem so sei, weil es vielleicht einfach so ein Spiel war gegen eine gute Mannschaft, gegen gute Individualisten, wo er sich einfach zeigen musste und das ist ihm geglückt und ich glaube, es war so mit seiner beste Saisonleistung, würde ich mal behaupten. Jetzt geht's halt darum, das auch mal konstant hinzubekommen, dass man nicht sagt, okay, das Spiel jetzt gegen Frankfurt war bei ihm mal ein Ausreißer, sondern die Wochen davor waren vielleicht einfach mal Ausreißer und er sollte das bestätigen, weil er ja auch, und das fand ich ja auch ganz interessant, wir haben ihn ja nach dem Spiel auch natürlich auf diese Nominierung, die du davor schon angesprochen hast, damit konfrontiert, dass eben nur einer dabei ist und wie er das natürlich aufgefasst hat, weil er ist natürlich auch einer, der den Anspruch an sich auch selbst hat, Teil des DFB-Teams zu sein. Und Olli, bevor du die Situation mit Emre Can und der Nationalmannschaft, ob da irgendwann vielleicht nochmal was gehen könnte, vielleicht sogar in 3 Monaten zur Heim-EM, bevor du deine Einschätzung vornimmst, lass uns mal gemeinsam in den Ton reinhören, was er denn dazu sagt.
Ja, also ich habe mit Julian telefoniert gehabt und ich würde nicht sagen enttäuscht, weil ich es ein bisschen nachvollziehen kann. Muss ich auch ehrlich sein. Aber er hat auch zu mir gesagt, dass die Tür noch offen ist. Und wir haben noch 3 Monate bis zur EM. Und wir haben wichtige Spiele vor uns. Und ich will unbedingt dabei sein. Ich werde mein Platz kämpfen. Und dann werden wir sehen, ob es klappen wird.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich schon recht aufschlussreich, dass Emre Can uns da von seinem Telefonat oder seinem Gespräch mit dem Bundestrainer, mit Julian Nagelsmann, berichtet hat. Ich gebe zu, ich hatte ihn, wir haben ja in der vergangenen Woche, Manni, schon mal darüber gesprochen, wie die Chancen der Dortmunder EM-Kandidaten im Hinblick für einen Kaderplatz bei der deutschen Nationalmannschaft aussieht und sind da zum Schluss gekommen schon, und das hat sich dann ja bestätigt, für die allermeisten, Niklas Füllkrug jetzt mal ausgeklammert, sieht es nicht ganz so gut aus. Emre Can hatte ich damals, als wir darüber gesprochen haben, was heißt damals, ist eine Woche her, aber Emre Can hatte ich da vor einer Woche gar nicht mehr so richtig auf der Rechnung. Nochmal, es spricht für sein Selbstvertrauen, es spricht für seine psychologischen Stehaufqualitäten, dass er sagt, ich will unbedingt dabei sein und ich werde alles versuchen, um mich noch aufzudrängen. Ich glaube allerdings, dass die Chancen, dass ihm das gelingen wird, eher überschaubar sind, gerade wenn man sich die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld anschaut, gerade jetzt auch nach der Rückholaktion von Toni Kroos. Ich weiß, ganz anderer Spielertyp, mehr der Stratege, mehr der Aufbauspieler. Emre Can lebt da ja sicherlich auch so ein bisschen von seiner Robustheit, von seiner Körperlichkeit, aber ich sehe da nicht so richtig die Chancen für ihn, sich da noch zu empfehlen, da noch auf den Zug aufzuspringen, oder? Wie siehst du das?
Ja, eigentlich ganz genauso. Wobei man muss ja Julian Nagelsmann schon zugutehalten, das zeigt ja auch diese Nominierung, dass er sehr wohl danach auch nominiert, wer am formstärksten ist. Und ich meine, klar, Emre Can ist gerade nicht auf sehr vielen Zetteln, glaube ich, auch nicht von uns, aber ich will nur damit sagen, ich glaube, es kann auch dann schon auch mal schnell gehen. Also wenn BVB beispielsweise jetzt Champions League vielleicht sogar noch eine Runde weiterkommt und in der Liga vielleicht jetzt auch gegen die Top 6 Mannschaften, die jetzt dann eben noch nach und nach kommen, gegen die Bayern, gegen Leverkusen und so weiter, gutes Spiel macht, dann würde ich es vielleicht trotzdem nicht Emre Can als den Kandidaten sehen, der ganz oben steht, aber auch für die anderen 10 BVB-Spieler, das muss man sich mal vorstellen, 10 BVB-Spieler, die nicht nominiert wurden, sehe ich dann durchaus schon auch noch die Chance, bei der Heim-EM dabei zu sein.
Absolut, absolut. Denn ich meine, das hat Julian Nagelsmann ja jetzt auch mehrfach betont, dass er gesagt hat, ja, das Leistungsprinzip, das muss erkennbar sein bei den Nominierungen, weil wenn das nicht erkennbar ist, dann führt das ja nicht dazu, dass sich alle jetzt nochmal so richtig am Riemen reißen, dass alle nochmal so richtig brennen, dass auch die Spieler, und das sind ja einige, betrifft ja jetzt nicht nur Dortmunder Borussen, also betrifft nicht nur Niki Süle, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko, wobei letztere da wahrscheinlich auch eher Außenseiterchancen haben werden. Ja, aber schade, es betrifft ja auch Ja, klar, es betrifft auch beispielsweise einen Leon Goretzka vom kommenden BVB-Gegner vom FC Bayern München. Und den musst du natürlich auch irgendwas in Aussicht stellen, wenn du diese Entscheidung jetzt so triffst. Und das hat Julian Nagelsmann ja auch deutlich gesagt. Er hat gesagt, also noch ist die Tür für niemanden zu. Also wer weiß, für wen da noch etwas gehen könnte. Und was für die vier Stuttgarter Spieler, die jetzt nominiert worden sind, gilt, die sich diese Nominierung redlich verdient haben durch wirklich konstant gute Leistungen in den vergangenen Monaten. Das müsste dann ja eigentlich auch für die Spieler gelten, die jetzt vielleicht noch nicht dabei sind. Aber sollten sie tatsächlich einen furiosen Saisonendspurt hinlegen, dann tatsächlich noch die Chance haben, mit auf den Zug zu springen. Ich meine, es wäre Borussia Dortmund ja zu wünschen, wenn da richtig nochmal Feuer in die Geschichte reinkommt. Fand ich übrigens auch ganz interessant, was Mats Hummels gesagt hat, der gesagt hat, ja, also ich kann das schon verstehen, so wie der Bundestrainer sich entschieden hat. Ihn persönlich hätte es nicht überrascht. Klar, bei ihm lag es ja auch auf der Hand, weil er zuletzt ja auch nur selten gespielt hat im Trikot des BVB. Und dann kann man natürlich nicht erwarten, dass man sozusagen einen Blankoschein bekommt. Also Manni, das wird ganz interessant werden, wie Nagelsmann auch beispielsweise jetzt bei den Länderspielen dann die Fortschritte, sollte es sie denn geben, bei den Kandidaten, die er jetzt nominiert hat, bewertet. Ja. Und was das dann anschließend für Rückschlüsse im Hinblick auf das endgültige Finale EM-Ticket zulässt.
Total. Ich fand es auch ein bisschen überraschend. Ich habe vor dem Frankfurt-Spiel noch mit einigen Fans gesprochen von Borussia Dortmund. Bin so ein bisschen auf Stimmenfang gegangen und ich habe durchwegs eigentlich nur Verständnis für die Entscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann gehört, und das hat mich schon ein bisschen verwundert, weil ich dachte dann schon, sogar die Fans, die sind dann wahrscheinlich schon über, ja, man kann es glaube ich nicht anders nennen, über dieses Armutszeugnis wahrscheinlich schon auch ein bisschen sauer, dass er eben keinen Dortmunder mehr mitgenommen hat, aber die haben alle durchwegs Verständnis für diese Entscheidungen, weil sie sagen, naja, die haben einfach nicht gut performt in der Saison und das ist jetzt einfach die logische Konsequenz, und ich gehe da schon auch ein Stück weit mit. Und Olli, ich bin ja auch gerade in Frankfurt beim DFB, sind die ersten Nationalmannschaftsspieler ja heute schon angekommen ins Teamhotel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab ja jetzt 6 neue, die dabei sind, da nur ein ganz kurzer Exkurs, und jedem Einzelnen hast du so diese Freude angemerkt, und das war richtig, richtig schön zu sehen. Ein Maxi Bayer ist da aus diesem kleinen Minivan heute ausgestiegen, der hat über beide Ohren gestrahlt, und das fand ich auch schon sehr erfrischend, und ich glaube, gerade so einer, der braucht keine extra Motivation mehr, der nimmt alles mit, was er haben kann, und wenn es für die EM reicht, schön, und wenn es nicht reicht, dann weiß er, okay, dann ist es vielleicht in ein paar Jahren soweit. Aber ich glaube, ich gebe da auch den Fans, mit denen ich gesprochen habe, so ein Stück weit recht zu sagen, okay, wir brauchen einfach mal einen frischen Wind, und den habe ich heute, und weil ich ihn jetzt gerade schon angesprochen habe, in den Augen von Maxi Bayer beispielsweise enorm gesehen. Und das, wie gesagt, fand ich sehr, sehr erfrischend auch mal zu sehen.
Weil ich finde ohnehin, also es kann sich, jetzt nehmen wir mal die Kandidaten des BVB, es kann sich von denen niemand darüber beschweren, dass er nicht nominiert worden ist, von denen, die jetzt tatsächlich nicht nominiert worden sind. Ich denke, das Einzige, was man eventuell als leise Kritik an Nagelsmann ins Feld führen könnte, wäre ein relativ später Zeitpunkt, um so eine, sagen wir mal, revolutionäre Kadernominierung bekannt zu geben. Denn normalerweise vor einem Turnier, noch dazu so einem prestigeträchtigen Turnier im eigenen Land, müsste die Nationalmannschaft von der Struktur, von der personellen Besetzung eigentlich schon weiter sein. Wenn sie denn weiter wäre, dann müsste man auch sagen, könnte man auch dem einen oder anderen Kandidaten mal eine etwas schwächere Phase bei seinem Verein verzeihen. Nur die Sache ist ja die, und da müssen wir uns tatsächlich mal ehrlich machen, die Nationalmannschaft ist nicht weiter. Tatsächlich, Entwicklung fand da zuletzt kaum statt. Es hat Trainerwechsel gegeben, aber ansonsten galt irgendwie so eine Art Weiterwursteln. Und da finde ich dann schon angebracht, wenn Nagelsmann jetzt wirklich sagt, pass auf Leute, es ist 11:55 und hier stimmt's hinten und vorne nicht. Also mache ich mal was Gewagtes, also mache ich mal was Revolutionäres. anderes und tausche jetzt mal mehrere Spieler aus und sei es nur, um ein Zeichen zu setzen, um den Konkurrenzkampf nochmal ein bisschen anzuheizen. Denn so wie die Nationalmannschaft sich in den letzten Monaten auch unter Nagelsmann präsentiert hat, ich meine, so kann es wirklich nicht weitergehen. Ja. Also insofern, mein Segen hat der Bundestrainer da.
Das gebe ich ihm morgen auf jeden Fall weiter. Da würde er sich freuen, wenn Olli Müller da seinen Segen gibt. Was ich aber schon spannend finde, noch ganz kurz abschließend zur Nationalmannschaft. Mats Hummels beispielsweise für mich, mit Julian Brandt wahrscheinlich der Kandidat, wo ich gesagt hätte, okay, das ist wahrscheinlich der die meisten Chancen noch hat. Da hat Julian Nagelsmann ja ganz klar gesagt, Mats Hummels ist keiner, der so eine Art Backup-Rolle einnehmen wird. Und daraus schließe ich eigentlich, dass er allen anderen die Tür eigentlich offen gelassen hat, für Mats Hummels aber gefühlt schon geschlossen hat, weil ganz klar ist, Toni Rüdiger von Real Madrid und Jonathan Tah von Bayer 04 Leverkusen werden erstmal gesetzt sein, könnte ich mir vorstellen. Werden wir jetzt am Samstag vielleicht auch schon im Testspiel gegen Frankreich sehen. Und dann ist da noch ein Waldemar Anton, von dem er ja auch total überzeugt ist. Und mit den drei Innenverteidigern, wenn das denn so bleibt, sieht es schlecht aus für Hummels. Und wenn er kein Backup ist für Julian Nagelsmann, höre ich daraus, dass die Tür für die Heim-EM für Mats Hummels für sein letztes großes Turnier eigentlich schon geschlossen wurde.
Ja, das kann man so interpretieren. Mats Hummels ist ein Spieler, der zwar über eine immense Erfahrung verfügt, auch 85 Champions League-Spiele mittlerweile absolviert. Jetzt gegen Eindhoven hat er diese Marke dann ja gesetzt mit diesen 85 Spielen in der Königsklasse. Mats Hummels hat Erfahrung bei großen Turnieren gesammelt. Er hat zwei spezifische Nachteile. Das eine ist, dass er mittlerweile, ich glaube 35 ist er geworden, Mats Hummels, dass er mittlerweile nicht mehr der Allerschnellste ist. Wenn man dann tatsächlich in ein 1 gegen 1 Duell kommen muss, dann gereicht ihm das nicht unbedingt zum Vorteil. Das andere ist, dass er in der Vergangenheit nicht unbedingt immer als der pflegeleichteste Backup gegolten hat, gerade bei Bundestrainern. Ja. Also ist auch ein recht meinungsstarker Spieler. Da kann ich Nagelsmann nicht so richtig beurteilen, ob das vielleicht im Hinterkopf bei ihm eine Rolle gespielt hat. Ich weiß noch, dass Joachim Löw sehr, sehr lange gebraucht hat, bis er Mats Hummels tatsächlich das erste Mal zur Nationalmannschaft eingeladen hat, aus ähnlichen Gründen. Also ein bisschen Angst, dass er da den Haufen etwas durcheinander bringen könnte. Und dazu glaube ich, dadurch, dass Toni Kroos jetzt zurückgeholt worden ist, hat man eigentlich dieses Problem Spielaufbau abgedeckt. Das heißt, für Hummels hätte gesprochen, dass er sicherlich von den Innenverteidigerkandidaten derjenige ist, der die größten Qualitäten im Spielaufbau ist. Das ist einer seiner absoluten Assets. Aber dadurch, dass man mit Toni Kroos dort jemanden direkt davor hat im zentral-defensiven Mittelfeld, glaube ich, ist das vielleicht gegenüber anderen Tugenden, Zweikampfstärke, die ist bei Hummels nach wie vor vorhanden, aber auch Schnelligkeit, da hat Hummels Defizite, glaube ich, dass das dann vielleicht etwas zu vernachlässigen ist. Ich hatte immer noch gedacht, vielleicht könnte, ja, weil ich einfach der Meinung bin, dass er von der Veranlagung her der kompletteste Innenverteidiger ist, vielleicht könnte Niki Süle noch Chancen haben, aber Süle kam dann ja auch mal auf der rechten Seite, Rechtsverteidigerposition zum Einsatz. Meine Vielseitigkeit ist auch nicht schlecht, aber wenn er, so wie es jetzt zuletzt wieder aussah, sich hinter Hummels und Nico Schlotterbeck einreihen muss, dann sehe ich da auch eher schlechte Karten für ihn. Ja.
Ich würde jetzt mal vorsichtig auch die These aufstellen, der BVB könnte vielleicht auch in den nächsten Wochen, wenn es jetzt eben gegen Gegner geht, wie Atletico Madrid, gegen Bayern, gegen Leverkusen, gegen die Bundesliga-Vereine, die ganz oben stehen, könnte es auch eine Chance sein, natürlich für die Spieler, die jetzt eben nicht dabei sind, jetzt nochmal sich zu empfehlen, gute Leistungen abzurufen, nicht nur dann für den BVB und dafür, dass man die Saison auf den vierten Platz beendet, was ja ganz, ganz wichtig ist, sondern dann auch im Hinblick auf die EM, dass man sagt, naja gut, wenn du jetzt im Halbfinale stehst und da deinen Verein in der Champions League so weit bringst, dann muss da ja Qualität sein und das sieht Julian Nagelsmann dann auch und dann würde ich sagen, wenn sie das gut über die Bühne bekommen, dann werden wir in 3 Monaten nicht nur Niklas Füllkrug beim DFB sehen.
Manni, dem ist nichts hinzuzufügen.
Okay, sehr gut. Dann gucken wir mal, ob unsere These stimmt. Und lass uns mal zu einem, wie bekomme ich jetzt da die Kurve von Nationalmannschaft zu einem, der vielleicht, ja, weil er eh so ein Spätzünder ist, vielleicht noch in 5 Jahren dann doch nochmal berufen wird als Backup. Und zwar geht es um eine vermeintliche, Nummer 1 oder sagen wir beim BVB um die Nummer 2. Hier kommt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Die Rede ist natürlich von Alex Meyer, der schon zum 7. Mal in dieser Saison zwischen den Pfosten stand von Anfang an. In den letzten 10 Pflichtspielen des BVB sogar schon zum 6. Mal. Und am Anfang hat man ja immer gesagt, oh Mann, jetzt fällt Gregor Kobel schon wieder aus. Ist das bitter für den BVB? Und ich glaube, mittlerweile hat man in Dortmund gar keine Bauchschmerzen mehr, wenn Meyer zwischen den Pfosten steht. Weil der einfach seine Sache wahnsinnig gut macht, oder? Wie hast du ihn in den letzten Spielen gesehen, Olli? Wie nimmst du ihn vor allem auch vielleicht als Typ wahr?
Ja, absolut. Also ich nehme ihn sehr, sehr positiv wahr. Er ist jemand, der sich auch, das ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium, aber es gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Er ist jemand, der sich stellt. Er ist jemand, der auch, wenn es mal eine Niederlage gibt, nicht wegläuft, uns gegenüber relativ offen ist als Journalisten und hat mir immer den Eindruck vermittelt, als ob er jemand wäre, der auch, obwohl er ja, die Hackordnung ist ja klar und daran wird sich ja auch in absehbarer Zeit nichts ändern, die klare Nummer 2 ist und er hat auch eine klare Meinung. Er ist auch jemand, der dann mal das Spielverhalten der Kollegen durchaus kritisiert und ich finde, er kann das auch tun, weil er hat eigentlich immer dann, wenn er ins kalte Wasser geworfen worden ist, seinen Mann gestanden. Er hat immer geliefert und was ich auch bei ihm sehr bemerkenswert finde, er ist, obwohl er ja wirklich so ein klassischer Spätberufener ist, hing sicherlich auch ein bisschen mit Verletzungen, teilweise schweren Verletzungen zusammen, die er seiner Karriere erlitten hat. Er hat ja erst quasi sein Bundesliga-Debüt geben können, nachdem er 2022 zum BVB gekommen ist. Also ist spät oben angekommen, strahlt eine relativ große Ruhe aus. Auch das ist, glaube ich, wichtig für einen Torhüter. Und er ist sehr, sehr professionell, gerade auch was Trainingsvorbereitung, Trainingsnachbereitung angeht. Er arbeitet mit Privattrainern zusammen. Er hat ja, glaube ich, auch mal einen Mentaltrainer konsultiert. Also er ist mega professionell und ich freue mich richtig für ihn, dass das jetzt auch einem etwas, sagen wir mal, breiteren Publikum präsentiert werden kann, aufgrund der Einsätze, die er beim BVB zu verzeichnen hat.
Absolut. Sebastian Kehl hat auch von seiner Nummer 2 geschwärmt. Und ich würde sagen, lass uns mal reinhören, was der Sportdirektor denn zu dem Auftritt gegen Frankfurt, aber auch zu den Auftritten davor von Alex Meyer gesagt hat.
Aber ich finde, wir können auch über Alex reden, der immer dann, wenn er gebraucht ist, unglaubliche Stabilität zeigt, der heute auch wieder in ein, zwei Situationen fantastisch gehalten hat. Und ich bin auch froh, dass wir mit ihm eine Nummer 2 haben, die, egal auf welcher Bühne, immer sein Mann steht und deswegen großes Lob auch an ihn.
Daran anknüpft vielleicht. Habt ihr vielleicht die beste Nummer 2 der Bundesliga?
Ja, wenn Sie mich fragen, würde ich das sagen, ja. Weil ich glaube, dass Alex mit den Leistungen, mit seinen Fähigkeiten bei vielen anderen Bundesliga-Clubs auch als Nummer 1 im Tor steht.
Ja, Sebastian Kehl lobt ihn wirklich in den höchsten Tönen, den Alex Meyer. Und ich denke, dass dieses Lob absolut gerechtfertigt ist. Finde ich ganz interessant, wenn Kehl davon spricht, dass er bei den meisten Bundesligisten den Status als Nummer 1 hätte. Also das sollte er vielleicht nicht zu laut sagen, der BVB-Sportdirektor. Sonst könnte jemand ja auf die Idee kommen, ihn zu verpflichten. Nochmal kurz die Vertragssituation. Als er kam, hatte er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, der Alex Meyer. Der ist dann ja auch nochmal verlängert worden bis 2025. Also das ist eine relativ komfortable Situation für den BVB. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus aufgrund der stabil guten Leistungen, die er hier abliefert bei einem großen Verein, dass da durchaus Begehrlichkeiten mittlerweile geweckt worden sind. Er selbst, Alex Meyer, allerdings spricht nach wie vor, also das Selbstbewusstsein hört man ihm natürlich raus, das Selbstbewusstsein, ohne dass er auch zu diesen Leistungen ja nicht in der Lage gewesen ist, aber er wirkt nach wie vor sehr, sehr bescheiden, wenn er über sich selbst redet. Ich schlage vor, wir hören mal rein, Alex Meyer über Alex Meyer.
Also erstmal bin ich natürlich sehr zufrieden hier in Dortmund, habe ja auch noch bis nächstes Jahr Sommer Vertrag, aber auf der anderen Seite ist man natürlich immer ambitioniert, ne? Also ich glaube, ich schaue immer von Jahr zu Jahr, wie es dann aussieht. Natürlich will man natürlich auch immer noch spielen. Jetzt, wenn man vor ein paar Jahren mir gesagt hätte, ich spiele bei Borussia Dortmund, dann hätte ich den für verrückt erklärt. Jetzt bin ich hier gut angekommen, also schon fast 2 Jahre da. Aber ich werde mich jetzt erstmal aufs Hier und Jetzt konzentrieren. Ne? Also wir haben jetzt noch wichtige Wochen vor uns, gerade im April und Mai. Und alles, was dann danach ist, das wird man sehen. Aber ich habe auch immer gesagt, ich weiß, was ich an Borussia Dortmund habe, dass sie mir damals hier die Chance gegeben haben, auch aus der zweiten Liga mich zu holen. War natürlich auch ein großer Schritt für die. Alles Weitere wird man dann sehen.
Und Sie hörten Alex Meyer über Alex Meyer, wie der Kollege Olli Müller gerade schon so schön gesagt hat. Und ich finde einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ auch. Allein, dass er sagt, naja, vor ein paar Jahren, wenn man ihm das gesagt hätte, dass er bei Borussia Dortmund spielt, dann hätte man ihn für verrückt erklärt. Und jetzt spielt er halt tatsächlich in der Champions League, in der Bundesliga gegen die besten Vereine in Deutschland und auch Europa. Und also ich finde auch wahnsinnig, ja, reflektiert auch einfach in dem, wie er spricht, und man muss sich das vor Augen führen. Du hast gesagt, er war ein Spätstarter, aber erst mit 26 Jahren erst Profi geworden, hat er vorher auch unter anderem bei Jan Regensburg und VfB Stuttgart gespielt in der zweiten Liga. Und das ist schon wirklich ein absoluter Ausnahmekeeper. Du hast die Verletzungen auch angesprochen. Aber mit 26 Jahren, da sind viele andere schon längst über ihren Zenit hinaus. Und Alex Meyer holt da nochmal richtig Schwung.
Das ist richtig, aber das hängt ja vielleicht auch damit zusammen, dass er sich etwas im Tank zusammengespart hat, dadurch, dass er erst so spät jetzt auf allerhöchstem Niveau spielt. Vielleicht kann er das dann ja, hinten noch dranhängen an die Karriere. Ja. Torhüter haben ja ohnehin ein bisschen mehr Zeit als der eine oder andere Feldspieler, um sich zu beweisen. Und sei es ihm gegönnt. Ich würde ihm tatsächlich noch viele, viele Jahre auf hohem Niveau gönnen. Wer weiß, vielleicht weiterhin beim BVB, vielleicht auch irgendwo anders dann mal als Nummer 1. Wer weiß überhaupt was, wenn Gregor Kobel mal verletzungsfrei ist. Er ist für mich tatsächlich einer der besten Torhüter der Fußball-Bundesliga. Wer weiß, ob dem noch irgendwann mal ein sehr attraktives Angebot ins Haus flattert. Also dann wäre es ja vielleicht nicht zu schlecht, auch mal die neue Nummer 1 in den eigenen Reihen zu haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles noch ein klein wenig Zukunftsmusik.
Für den BVB, für die Spieler ist jetzt, glaube ich, erstmal Pause angesagt. Ich glaube, Mittwoch geht es erst wieder weiter mit dem Training. Und dann hast du schon angesprochen, dann wartet auch schon der deutsche Klassiker.
Ja.
Und ich habe mal, weil ich habe mir dann kurz mal überlegt, Olli, wann hat Dortmund eigentlich zuletzt gegen Bayern gewonnen? Und dann habe ich nachgeguckt. Weißt du es zufällig gerade?
Weiß ich nicht, vielleicht war ich da sogar noch nicht geboren, als das passiert ist. Nein. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht parat. Ich habe es tatsächlich nicht parat, sag's mir mal.
Ich habe noch mal nachgeguckt, weil ich kenne schon noch auch die Zeiten, als es wirklich so ein richtiger Klassiker war. Und man dachte so, boah, wer wird da heute gewinnen, wer wird da das Rennen machen? Und in den letzten 11 Spielen hat der BVB kein einziges gewonnen. Der letzte Sieg stammt vom 3. August 2019. Damals 2-0 im Supercup gewonnen. Tore Jadon Sancho und Paco Alcácer. Und wenn man da mal durch die Aufstellung guckt, nur mal ganz kurz für euch und für dich auch, Olli. Da stand ja. Hitz im Tor, Piszczek, Toprak, Guerrero, Akanji, Witzel, Schulz, Weigl, Sancho, Reus, Alcacer. Und ich glaube, das sagt schon ganz schön viel aus über die Zeit, wie lange das jetzt schon her ist.
Ja, definitiv. Es liegt etwas zurück. Trainer war Lucien Favre damals, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auch das kann man sehen. Also es wird eigentlich mal wieder Zeit. Und ich meine, Borussia Dortmund hat sich ja ein entscheidendes Erfolgserlebnis jetzt auch geholt. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen untergegangen hier in dieser Ausgabe, aber man steht im Viertelfinale der Champions League. Das hat es auch in den letzten 3 Jahren nicht mehr gegeben. Man hat dadurch Selbstbewusstsein getankt. Man arbeitet auch noch mal daran, natürlich vielleicht die finanzielle, die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Also es steht ja, auch das geht so ein bisschen unter, eine richtig fette Einnahme aus der aktuellen Königsklassensaison zu Buche. Dann wahrscheinlich erst am Ende der Saison. Gab ja diese Startprämie, das waren schon mal über 15 Millionen. Dann gab es 9,6 Millionen Euro an Prämie für das Erreichen des Achtelfinales. Am Mittwoch kamen dann 10,6 für das Viertelfinale hinzu und weil der UEFA-Koeffizient des BVB wegen der regelmäßigen Teilnahme in der Champions League relativ günstig ist, gibt es dann nochmal 27,29 Millionen. Ja, aber dann gibt es ja immer noch TV-Gelder aus der Zentralvermarktung der UEFA und so ist es gut möglich, dass der BVB hier nochmal bis zu 20 Millionen on top bekommt am Ende der Saison. Also man geht von einer Einnahme von deutlich über 80 Millionen Euro aus und vielleicht werden es sogar 100 Millionen Euro. Also im Hinblick auf mögliche Transfers und auch im Hinblick auf das Bestreben, ja vielleicht doch nochmal einen Versuch, einen Vorstoß zu wagen in Sachen Ian Madsen oder wer weiß, vielleicht sogar in Sachen Jadon Sancho, wobei das sehr, sehr schwierig ist. Das Geld kann nicht schaden. Weil ich sage das deshalb, weil ich habe jetzt, wir nehmen am Montag auf, ich bin heute auf Schalke gewesen und da ging es um auch um Zahlen, um wirtschaftliche Eckdaten und da ging es im Hinblick auf die Chancen von Schalke 04 bezüglich einer Lizenzierung für die Zweitligasaison. Da sieht es relativ gut aus, was eine Lizenz für eine kommende Zweitligasaison angeht. Aber was beispielsweise eine Lizenz für eine Drittligasaison angeht, und dieses Horrorszenario ist unseren königsblauen Freunden ja immer noch so ein bisschen vor Augen, da weiß keiner so richtig, wie es dann weitergeht. Also so schnell kann das im Fußball manchmal gehen und so schnell hast du auch als Möglichkeit mit der wirtschaftlichen Potenz im Rücken dann vielleicht auch zukünftig wirklich mal wieder ganz vorne anzugreifen. Das sei an dieser Stelle nur mal erwähnt, weil die Saison ja insgesamt, naja, ich sag mal, nicht unbedingt die Traumsaison in der Historie des BVB ist. Es kann immer noch schlimmer kommen.
Das stimmt. Und da sieht man dann auch, du hast gerade die Zahlen genannt, diese immense Bedeutung dieses vierten Platzes in der Champions League, in der Bundesliga, was dann eben für die Champions League qualifizieren würde. Wir haben ja auch immer viele Rechenspiele jetzt gehabt, auch in den letzten Wochen. Eventuell reicht auch der fünfte Platz. Aktuell sieht so aus, als würden die Engländer die deutschen Mannschaften noch in der Rangliste überholen. Also also Platz 4 sollte das ganz, ganz große Ziel sein, weil ich glaube auch, ich habe es die Woche irgendwann mal durchgerechnet, dass es schon sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Deutschland nur den dritten Platz einnimmt und nur für die ersten zwei Plätze. Italien ist ja schon vorzeitig Erster in dieser Koeffizientenregelung und dass dann England auch noch vorbeizieht. Also würde es am Ende höchstwahrscheinlich dieser vierte Platz sein, der darüber entscheidet, ob der BVB auch im nächsten Jahr Königsklasse spielt oder auch nicht und dann eben auch einfach mal garantierte Einnahmen in Höhe von ungefähr 50, 60 Millionen einfach schon mal fix hat. Und ich glaube, das ist ja, schon sehr, sehr wichtig.
Definitiv, definitiv. Also das ist etwas, worauf man in Zukunft sicherlich, wenn es darum geht, Veränderungen an der Mannschaft im kommenden Sommer vorzunehmen, gut zurückgreifen kann. Sebastian Kehl wollte da ja noch nicht so richtig ins Detail gehen, wie die Planungen aussehen, das verstehe ich auch. Ja. Er muss ja auch erstmal abwarten, wie es mit ihm persönlich weitergeht. Möglicherweise rückt er in die Geschäftsführung auf als Sportgeschäftsführer. Ich fand Manni ganz interessant im Vorlauf dieses Spiels gegen Eintracht Frankfurt, als ich dann Markus Krösche, den Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, da unten bei den Kollegen von DAZN im Interview gesehen habe. Experte war Freddy Bobic. Und ich habe so scherzhaft gesagt, wir waren da noch im Presseraum, ich habe so scherzhaft gesagt, guck mal, da stehen ja die beiden neuen Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Das sind ja beides Leute, die gehandelt werden und bei denen ich auch den Eindruck hatte, die werden jetzt ja gar nicht mal aus ihrer Sicht so ungern beim BVB gehandelt. Da ist natürlich auch immer ein bisschen viel Show dabei, da ist auch ein bisschen viel Pokerei dabei, Klappern gehört zum Handwerk und ich meine, auch klar, Markus Krösche, der steht wohl, das sind meine Informationen, unmittelbar davor, seinen Vertrag als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt zu verlängern. Also,
ja, da so sieht's aus. Natürlich auch besser da, wenn da noch Interesse von anderen Vereinen da ist. Das ist so das übliche Transfergepoker. Aber ja, natürlich auch ein Name, der schon mal im Dortmunder Umfeld gefallen ist. Lustig war ja auch unter der Woche Champions League PSV gegen die PSV Eindhoven, dass Sami Khedira dann auf einmal auch der Zone-Experte war. Und von dem geisterten ja auch schon mal so sein Name umher. Also ich fand diese Woche sehr lustig. Vielleicht haben die alle so eine Art Besichtigung im Signal Iduna Park jetzt vorgenommen.
Ja, genau.
Für alles, was kommt. Aber ja, das fand ich durchaus sehr spannende Konstellation in dieser Woche.
Denke ich auch. Aber wie gesagt, ich glaube, keiner dieser drei Namen, die wir jetzt hier genannt haben, hat sich allzu sehr gegen diese Spekulationen gewehrt. Jeder wird gern mit einem Verein wie Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Das heißt aber nicht immer, dass es auch realistisch ist. Ne? Das noch mal zur Einordnung.
Das stimmt. Gut, Olli. Ich würde sagen, wir hatten doch wieder viele Themen. Olli war ja für euch da draußen schon, als wir die Folge angefangen haben. Es ist jetzt 20.47 Uhr. Ich glaube, Ollis Magen hat davor schon geknurrt. Und dann haben wir gesagt, wir sputen uns, damit der Olli bald was zu essen bekommt. Ich übrigens auch. Ich habe auch noch nicht Abend gegessen. Und von daher würde ich sagen, lass uns bald zu Tisch gehen. Genau. Noch mit einer kleinen Ankündigung für nächste Woche.
Ja, genau. Also wir haben hin und her überlegt, normalerweise pausieren wir ja in der Länderspielpause, jetzt habe ich den Begriff selber gesagt, in der Bundesliga-Pause, weil es logischerweise dann auch nicht allzu viel Aktuelles über den BVB zu berichten gibt im Vergleich zu normalen Bundesliga- und Champions-League-Wochen. Allerdings ist uns aufgefallen, wir haben ja beide helle Köpfchen, Manni und ich, dass das die Woche vor dem Klassiker ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Klassiker ist auch nicht mehr das, was er mal war, aber es ist natürlich immer noch ein Markenzeichen der Saison. Es ist ein Markstein. Und deshalb haben wir gesagt, also wir melden uns dann doch noch einmal kurz zu Wort mit ein paar Informationen rund um den BVB vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Und es soll dann auch nicht ganz so bierernst zugehen. Manni, Stichwort, das ganze Leben ist ein Quiz. Habe ich mit Patrick Berger schon gerne gemacht. Kurzes Ratespielchen zum Klassiker. Und nächste Woche möchte ich dich dann auch mal auf Herz und Nieren testen, was du so weißt über diese große Paarung.
Sehr schön. Und ihr da draußen könnt natürlich dann auch, wie immer, mitraten, miträtseln bei uns.
Ja,
und
sehr gerne.
Selbst wenn ihr jetzt da draußen übrigens noch eine ganz knifflige Frage habt, wo ihr sagt, das weiß der Olli
absolut
Müller bestimmt nicht, der Guru Olli Müller weiß das nicht, dann schickt mir die auch gerne. Also ich brauche da natürlich auch ein bisschen Support. Und ja, wir freuen uns natürlich über kreative Einsendungen.
Ja, ja, ihr merkt schon, hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Ne?
Ich brauche euch da draußen.
Schon schwere Dinger sein, die ich da vor die Brust geknallt kriege nächste Woche. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat die Folge heute auch Spaß gemacht. Und Manni, dir wünsche ich eine gute Zeit bei der Fußballnationalmannschaft. Grüß den Bundestrainer von mir und sieh zu, dass da alles in die richtigen Bahnen gelenkt wird, dass wir dann auch vielleicht ein schönes Sommermärchen mit der Nationalmannschaft erleben können.
Das wäre was. Olli, mach's gut. Schönen Abend, lass es dir schmecken und euch da draußen danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
In diesem Sinne, tschüss.